Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Johannesevangelium, die erste Hälfte von Kapitel 5. Da geht es zunächst, rein äußerlich betrachtet, um einen kranken Menschen, der von Jesus geheilt wird. Bei näherem Hinsehen entdeckt man, dass die Krankheit jedoch nicht das Einzige ist, was dieser Mensch in seinem Leben mit sich herumgeschleppt hat. Und dann geschieht, gewissermaßen außerhalb des Scheinwerferlichts, auch noch einiges hinter den Kulissen. Jesus wird dabei beobachtet, wie er mit dem Kranken umgeht und wie er sich ihm und anderen Menschen gegenüber äußert. Es ist fast schon unheimlich, wie eine rein körperliche, aber schwere Krankheit das Leben eines Menschen verändern und prägen kann. Wie sie unter Umständen sein ganzes Denken und Fühlen beeinflusst. Manch einer schafft es, eine solche Krankheit zu beherrschen. Ein anderer dagegen wird ungewollt zum Knecht seiner Krankheit. Nicht selten tragen Intensität und Dauer eines Leidens dazu bei, dass der davon betroffene Mensch regelrecht zermürbt wird. Alles das schwingt mit in dem Bericht aus dem Johannesevangelium Kapitel 5 über die Heilung eines Kranken. Zugleich hat diese Wunderheilung aber auch Konsequenzen für denjenigen, der sie vollbringt, nämlich für Jesus. Er ruft dadurch verschiedene Leute auf den Plan, denen sein Handeln ein Dorn im Auge ist. Fortan steht er unter ihrer Beobachtung. Und sie werden nicht ruhen, bis sie ihn zur Strecke gebracht haben. Ich halte es für wichtig, dass wir uns als Bibelleser diese unterschwellige Bedrohung immer wieder ins Gedächtnis rufen. Denn manche Ereignisse, die in den folgenden Kapiteln geschildert werden, hätten möglicherweise einen anderen Verlauf genommen, wenn die Feinde Jesu ihm nicht hinterhergeschnüffelt hätten. Ausnahmsweise möchte ich an dieser Stelle schon mal drei Verse zitieren, die am Schluss des Berichts über die besagte Wunderheilung zu finden sind. In den Versen 16 bis 18 wird berichtet: Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Insgesamt werden also drei Gründe genannt, die von den religiösen Führern des Volkes als so wesentlich eingestuft werden, dass sie Jesus an den Kragen wollen. Zum einen verstößt Jesus in ihren Augen gegen das Sabbatgebot, das immerhin zu den 10 Geboten gehört. Dort heißt es: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Darüber setzt sich Jesus hinweg, wenn er Menschen leiden sieht. Im Markus-Evangelium zum Beispiel wird er mit den Worten zitiert: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Fast noch schlimmer ist jedoch die Bemerkung Jesu, die gleich im Anschluss daran folgt. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Daraus ergibt sich direkt ein weiterer Grund, warum Jesus gerade von manchen Frommen so gehasst wird. Sie unterstellen ihm Gotteslästerung. Denn Herr über den Sabbat kann in ihren Augen nur Gott sein. Und damit wieder eng verbunden ist der dritte Grund, der den religiösen Führern des Volkes die Zornesröte ins Gesicht treibt. Immer wieder behauptet Jesus, dass Gott sein Vater und er folglich sein Sohn sei. Für Juden, aber zum Beispiel auch für Muslime, eine schier unglaubliche Vorstellung. Sie legen Wert auf die Feststellung, dass es nur einen Gott gibt. Dass Gott der Vater und Gott der Sohn und außerdem noch der Heilige Geist eine Einheit bilden, ist für sie schlichtweg ein Unding. Mit dem Verstand ist das ja auch kaum zu erfassen. Schlechte Karten haben allerdings Christen, die behaupten, dass die Bibel die Einheit von Gott, dem Vater und seinem Sohn angeblich gar nicht voraussetzt. Der zuletzt vorgelesene Bibeltext ist nur ein Beispiel für viele, die genau das Gegenteil belegen. Denn wie heißt es da in Vers 18? Darum trachteten die Juden, Jesus zu töten, weil er auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Jesus selbst erhebt also diesen Anspruch. Und damit handelt es sich nicht um eine theologische Idee, die man ganz nach eigenem Belieben entweder befürworten oder ablehnen kann. Ich möchte nun aber zum Anfang von Kapitel 5 zurückkehren. In Vers 1 wird ein Fest erwähnt, das Jesus zum Anlass nimmt, um nach Jerusalem zu reisen. Um welches Fest es sich handelt, wird nicht gesagt. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, gab es im Lauf eines Jahres drei bedeutende Feste, zu denen ein Jude möglichst den Tempel in Jerusalem aufsuchen sollte. Diese Regel geht auf eine alte Anweisung aus dem 5. Buch Mose zurück. Dort heißt es, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Nicht mit leeren Händen zu erscheinen bedeutet, dass sie zu diesen Anlässen ein Opfer darbringen sollten. Leider wird am Anfang unseres Bibeltextes nicht gesagt, zu welchem der drei Feste sich Jesus nach Jerusalem aufmacht. Da in Kapitel 2 vom Passafest die Rede ist und in Kapitel 7 das Laubhüttenfest erwähnt wird, könnte es sich in Kapitel 5 also theoretisch um das Wochenfest, das jüdische Pfingstfest, handeln. Doch im griechischen Text des Neuen Testaments, der als Vorlage für unsere Bibelübersetzungen dient, wird normalerweise für das Wochen- oder Pfingstfest ein eindeutiger Begriff verwendet. Auch das Passafest wird im Johannesevangelium immer eindeutig als solches benannt. Anders dagegen das Laubhüttenfest. In Kapitel 7, Vers 2 ist an erster Stelle, wie in unserem Bibeltext in Kapitel 5, die allgemeine Bezeichnung ein Fest der Juden zu finden, gefolgt allerdings von dem Zusatz das Laubhüttenfest. Das würde also dafür sprechen, dass auch in Kapitel 5 in unserem Bibeltext das Laubhüttenfest gemeint ist. Doch halten wir uns nicht länger mit dieser Frage auf, denn für das Geschehen an sich ist die Sache nicht so wichtig. Hören Sie nun aus Kapitel 5 die Verse 1 bis 3. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. In manchen Bibelausgaben findet sich noch zusätzlich die Anmerkung, dass ein Engel das Wasser im Teich Bethesda von Zeit zu Zeit in Bewegung brachte, es also aufwallen oder aufsprudeln ließ. Und derjenige von den Kranken, der dann zuerst in das Wasser hineinstieg, der wurde angeblich gesund. Darum sind diese zusätzlichen Informationen nicht in allen Bibelausgaben zu finden. Nun, inzwischen sind sich die meisten Wissenschaftler darin einig, dass es sich um eine volkstümliche Erklärung zum Bibeltext handelt, die erst in späterer Zeit sozusagen in den Bibeltext hineingerutscht ist. Denn in älteren Bibelhandschriften, die zeitlich näher an den Ereignissen von damals dran sind, da fehlt dieser Zusatz. Ausgrabungen vermitteln übrigens ein sehr genaues Bild vom Teich Bethesda, an dem sich, gemäß Vers 2, 5 Hallen befunden haben. Der Teich war rechteckig, also von Menschenhand angelegt, ungefähr 100 Meter lang und 60 Meter breit. Auf allen 4 Seiten war er von je einer Säulenhalle umgeben und eine 5. Säulenhalle teilte den Teich quer in 2 Teile. Im Grunde handelte es sich um ein Sammelbecken für Regenwasser, aber in der Tiefe gab es anscheinend auch eine Quelle, die das Wasser in bestimmten Abständen zum Sprudeln brachte. Die Kranken und Schwachen, die dort lagerten, versprachen sich davon offenbar Heilung. Jedes Mal, wenn ich diesen Bibeltext lese, werde ich daran erinnert, wie ich in den USA vor vielen Jahren einmal ein Kindersanatorium besucht habe. Manche dieser Kinder waren wirklich ganz schlimm dran. Ein kleiner Junge, der Probleme mit seinen Lungen hatte, erzählte mir damals die Geschichte von der Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Und zwar so genau und detailliert, dass ich den Eindruck hatte, er muss ihn zuvor schon 100 Mal gehört haben. Wahrscheinlich rührte ihn diese Geschichte so an, weil er durch seine Krankheit selbst so geschwächt war. In seiner Nacherzählung gab es allerdings eine kleine Abweichung vom Bibeltext, die offenbar auf einen Hörfehler zurückzuführen war. Wie gesagt, das Sanatorium befand sich in den USA, die Kinder sprachen alle Englisch. Und dieser kleine Kerl hatte in Vers 3 statt impotent folk stets important folk verstanden. Demnach lagen also keine kranken Leute in den Hallen am Teich Bethesda, sondern wichtige Leute. Jeder, der diese Geschichte aus dem Mund des Jungen hörte, musste an dieser Stelle lächeln. Denn im Grunde hat er damit die weitere Handlung der Geschichte vorweggenommen. Denn sie zeigt, auch wenn die Kranken und Elenden, die dort am Teich Bethesda lagerten, völlig am Ende waren, so waren sie für Jesus doch wichtige Leute. Einer von denen, die besonders arm dran waren, hat Jesus angesprochen und auch gesund gemacht. Aber seine Wertschätzung, da bin ich mir vollkommen sicher, galt auch den anderen. Mir ist bewusst, dass der Bibeltext einige wichtige Fragen offen lässt. Zum Beispiel die Frage, warum Jesus nur einen einzigen Mann am Teich Bethesda heilt und nicht alle, die sich dort versammelt haben. Ebenso bleibt unklar, warum es anscheinend auch ohne seine Hilfe immer wieder zu Heilungen an diesem Teich kam. Alle Erklärungsversuche, die ich bisher dazu gehört habe, stellen mich nicht wirklich zufrieden, weil sie sehr bemüht wirken und weitere Fragen aufwerfen. Letztlich bleibt mir also nur die Möglichkeit, die unbeantworteten Fragen stehen zu lassen und mich auf die im Bibeltext geschilderten Fakten zu konzentrieren. Und genau deshalb lese ich nun Vers 5. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Dieser Mann konnte sich, wie wir gleich noch sehen werden, nur mit allergrößter Mühe fortbewegen. Seit 38 Jahren war er krank. Ob er all die Jahre am Teich Bethesda zugebracht hat, geht aus dem Bibeltext nicht hervor. Aber einige Jahre werden es wohl schon gewesen sein. Was dieser Mann im Laufe der Zeit durchgemacht hat, lässt sich kaum erahnen. Seine einzige Hoffnung bestand darin, einmal als Erster den Teich zu erreichen, wenn das Wasser mal wieder zu sprudeln anfing. Davon versprach er sich Heilung und wusste doch zugleich, dass er im Grunde keine Chance hatte, weil andere stets schneller waren als er. Doch weil er vielleicht schon einige Krankenheilungen beobachten konnte, hielt es ihn immerfort an diesem Ort, der ihm bisher nur Enttäuschungen beschert hatte. Weiter mit Vers 6. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Wie vorhin schon angedeutet, wir wissen nicht, warum Jesus ausgerechnet ihn ansprach. Mich würde es allerdings nicht wundern, wenn er gesundheitlich gesehen besonders schlimm dran war. Und zusätzlich kam offenbar auch noch die Tatsache hinzu, dass er schon so lange vergeblich auf Heilung hoffte. Die Frage, die Jesus ihm stellte, klingt allerdings äußerst sonderbar. Willst du gesund werden? Ich persönlich habe den Eindruck, dass Jesus den Mann damit aus seiner Lethargie herausholen wollte. Wenn jemand nach jahrzehntelangem Hoffen plötzlich hört, willst du gesund werden? Dann weckt das eine neue Hoffnung in ihm. Denn solch eine Frage stellt doch nur jemand, der eine Möglichkeit sieht, dem Kranken tatsächlich zu helfen. Des Weiteren könnte ich mir vorstellen, dass Jesus den Mann dazu bringen wollte, nicht immerfort nur auf den Teich zu starren, sondern ihn anzuschauen. Die Antwort des Mannes auf die Frage, ob er gesund werden wolle, konnte im Grunde nur lauten: Natürlich will ich gesund werden. Aber überraschenderweise reagierte der Mann ein wenig anders als gedacht. Vers 7. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Was ich an dieser Stelle nun sagen möchte, ist im Grunde keine Auslegung des Bibeltextes, und manch einer wird es für sehr gewagt halten, was ich mit diesem Bibelvers verbinde. Es ist die Passivität dieses Mannes, die mich unruhig werden lässt, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie tatsächlich durch seine Krankheit erzwungen wurde. Hat er sich womöglich selbst zum Sklaven seiner eigenen Hoffnung gemacht? Hat er vielleicht Jahr für Jahr am Teich Bethesda verbracht, weil er sich nicht eingestehen wollte, es hat keinen Zweck, hier herumzuliegen? Der Bibeltext lässt uns in dieser Hinsicht im Ungewissen. Aber wenn ich mich unter meinen Zeitgenossen umschaue, dann erlebe ich auch jede Menge Passivität. Damit meine ich nicht Faulheit, sondern das Warten auf etwas Unbestimmtes, was vielleicht niemals eintreten wird. Manche Christen warten darauf, dass Gottes Geist sie spürbar durchflutet und verpassen dabei, einfach gehorsam zu sein und das zu tun, was Gott ihnen durch die Bibel sagt oder ihnen ganz einfach auch vor die Füße legt. Andere haben viel Geld auf der hohen Kante, doch statt einen Teil davon für nützliche Dinge auszugeben, warten sie auf eine gute Anlagemöglichkeit, die aus dem vielen Geld noch mehr Geld machen soll. Andere Leute wiederum warten darauf, dass jemand ihnen eine neue Arbeitsstelle anbietet, weil die bisherige sie unzufrieden macht. Aber sie rühren selbst keinen Finger, um selbst etwas Neues zu finden. Ja, sie werden lachen, manche trauen sich auch nicht, ihrer oder ihrem Liebsten das Ja-Wort zu geben, aus lauter Angst, dass jemand anderes auftauchen könnte, die oder der noch besser zu einem passen könnte. Und so ziehen die Jahre ins Land, und die beiden, die doch so gut zusammengepasst hätten, werden älter und älter. Vielleicht täusche ich mich ja, und alle diese Beobachtungen haben nichts miteinander zu tun. Oder vielleicht hätte ich sie vor 100 oder 200 Jahren genauso machen können, wenn ich da schon gelebt hätte. Ich selbst habe jedoch den Eindruck, dass es vielen Menschen schlichtweg an einer gesunden Portion Gottvertrauen fehlt. Und sie deshalb oft zögern, ihr Leben anzupacken. Wer sich von Gott getragen fühlt, der weiß auch nicht immer, was genau zu tun ist, aber er oder sie kann eine Entscheidung im Vertrauen darauf treffen, dass Gott niemanden, der zu ihm gehört, völlig in die Irre gehen lassen wird. Zurück zu dem Mann am Teich Bethesda, der von Jesus gefragt wird, ob er gesund werden wolle. Daraufhin antwortet er: Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Und nun geschieht etwas völlig Unerwartetes. Weiter ab Vers 8. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Man muss wirklich aufpassen, dass man beim Auslegen des Bibeltextes keine Küchenpsychologie betreibt, also Behauptungen aufstellt, die sich zwar gut anhören, in Wirklichkeit aber leere Worthülsen sind und in diesem Fall kranken Menschen, die diesen biblischen Bericht hören, nicht weiterhelfen. An dieser Stelle gilt es festzuhalten, Jesus hat auf übernatürliche Weise in das Leben des kranken Mannes eingegriffen. Ohne dieses Eingreifen wäre der Mann nicht gesund geworden. Zwar sprach ich eben noch gerade über eine Passivität, die sich nach meiner Beobachtung in vielen Lebensbereichen feststellen lässt. Aber dass der Mann, von dem hier berichtet wird, selbst etwas zu seiner Genesung hätte beitragen können, das halte ich für ausgeschlossen. Ja, seine Fixierung auf das Wasser im Teich Bethesda halte ich für fragwürdig. Und ja, Jesus forderte den Glauben des Mannes heraus, als er ihn fragte: Willst du gesund werden? Aber damit es dann tatsächlich zu einer Heilung kommen konnte, brauchte es das übernatürliche Eingreifen Jesu. Ab der zweiten Hälfte von Vers 9 wird unser Blick nun auf das gelenkt, was sich im frommen Jerusalem hinter den Kulissen abspielte. Es wird berichtet: Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Was sich die Feinde Jesu nach der Heilung dieses Mannes leisteten, kann man nur als verwerflich bezeichnen. Sie machten ihm zum Vorwurf, dass er sein Bett, wahrscheinlich kaum mehr als eine Liegematte, vom Boden aufhob und sie wegbrachte. Immerhin räumten sie damit indirekt ein, dass der betreffende Mann tatsächlich gesund geworden war. Sprich, dass Jesus tatsächlich ein Wunder vollbracht hatte. Weiter ab Vers 14. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, »Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre.« Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Hier geschieht etwas wirklich Ungewöhnliches. Nachdem Jesus den kranken Mann geheilt hat, sucht er ihn noch einmal auf, und zwar im Tempel. Ja, fast bekommt man den Eindruck, als ob Jesus nach der Heilung ein seelsorgerliches Gespräch für nötig hält. Jesus trifft den Mann nicht irgendwo auf einer Straße oder in einer Herberge, sondern im Tempel. Das deutet darauf hin, dass dieser Mann von sich aus dorthin gegangen ist, um Gott für seine Heilung zu danken. Das, was Jesus nun mit ihm zu besprechen hat, wirft bei mir allerdings wieder einige Fragen auf, während der Betroffene selbst anscheinend sehr genau weiß, was Jesus von ihm will. Es geht da um Sünde im Leben des geheilten Mannes. Fast bekommt man den Eindruck, als ob sein ehemals schlechter Gesundheitszustand etwas mit seiner Sünde zu tun gehabt hätte. Wenn man den Text jedoch wirklich sorgfältig liest und ihn mit anderen Aussagen Jesu vergleicht, dann kommt man zu dem Schluss, dass es zwischen dem Gesundheitszustand des Mannes und seiner Sünde nicht zwingend einen Zusammenhang gegeben haben muss. An anderer Stelle betont Jesus sogar ausdrücklich, dass Menschen manchmal Schreckliches in ihrem Leben durchmachen, ohne selbst dafür verantwortlich zu sein. In jenem Fall ging es um einen eingestürzten Turm, unter dem 18 Menschen begraben wurden. Auch die Aufforderung an den geheilten Mann, künftig nicht mehr zu sündigen, damit ihm nicht noch etwas Schlimmeres widerfahre, belegt nicht notwendigerweise einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Wahrscheinlich bedeutet diese Mahnung einfach nur, sei auf der Hut, dass du nicht leichtfertig sündigst. Denn Sünde kann, wenn sie immer mehr Raum in deinem Leben gewinnt, dich ins ewige Verderben bringen. Und das wäre weitaus schlimmer als deine Krankheit, unter der du so lange gelitten hast. Also, es ist einerseits nicht ausgeschlossen, dass es im Leben dieses Mannes einen Zusammenhang gegeben hat zwischen einer begangenen Sünde und dem Leid, das er durchmachen musste. Doch naheliegend ist diese Erklärung nicht. Schon gar nicht darf man schlussfolgern, dass es grundsätzlich einen solchen Zusammenhang gibt, wenn jemand an einer schweren Krankheit leidet oder anderes Unheil erlebt. Die eben erwähnte Bibelstelle zu dem eingestürzten Turm lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. An dieser Stelle auch noch eine Anmerkung zu Vers 16. Dort geht es darum, dass Jesus mehr und mehr unter Druck gerät, weil die religiösen Führer des Volkes genau darauf achten, was Jesus tut und wie er sich in der Öffentlichkeit äußert. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte, heißt es wörtlich. Doch hier ist keinesfalls die Gesamtheit aller Juden gemeint, sondern es geht lediglich um die religiösen Führer, also etwa um die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weiter ab Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, »Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.« Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Soweit die Verse 17 bis 23. Obwohl die religiösen Führer des Volkes gerade deshalb so wütend auf Jesus sind, weil er behauptet, Gottes Sohn zu sein, hebt er diese Tatsache hier noch einmal hervor. Und er weist auf die verschiedenen Konsequenzen hin. Er bildet mit seinem himmlischen Vater eine Einheit, die niemand zerstören kann. Des Weiteren verfügt Jesus über die unbeschränkte Vollmacht seines Vaters. Deshalb kann er sogar Tote auferwecken und wird eines Tages über die Menschen Gericht halten. Diese Worte Jesu sind in erster Linie nur für diejenigen Drohworte, die seine Autorität nicht anerkennen wollen. Denen dagegen, die ihm Glauben schenken und sich mit ihrer Sünde an ihn wenden, sagt er zu, Vers 24, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.« In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« geht es um die zweite Hälfte von Kapitel 5. Dort führt Jesus noch weiter aus, warum er der Sohn Gottes ist und woran man dies erkennen kann. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.